zu Gast Michael Kuckenburg, ehemaliger Lehrer, pensionierter Lehrer und Experte, was den Nationalsozialistischen Lehrerbund angeht. Das war natürlich alles vor deiner Zeit. Aber hast wahrscheinlich in deiner Schulzeit auch noch ein paar ehemalige Nazi-Lehrer erlebt, oder?
Als Schüler selber hatte ich Lehrer, von denen ich hinterher festgestellt habe, dass sie bei den Nazis aktiv gewesen sind. Das heißt du aber, ich habe 1966 Abi gemacht, niemals gemerkt, weil die sich alle gehütet haben, einen politischen Ton rauszulassen. Da war gar nichts. Also der politische Unterricht in späten 50er, 60er Jahren, also vor 68 wegen mir, war, was die Schule angeht, komplett unpolitisch, auch was Geschichte angeht. Geschichte hat damals regelmäßig mit dem Ersten Weltkrieg aufgehört. Also sagen alle Leute aus meiner Altersgruppe, vom Ersten Weltkrieg wissen sie noch was. Danach hat es in der Schule überhaupt keine Rolle gespielt. Klar, die Lehrer hatten selber sich die Pfoten verbrannt und die hatten Angst, das Thema anzusprechen. Vielleicht auch, weil sie dann gefragt worden wären, was haben sie denn damals gemacht? Und das hatten sie nicht so gerne.
Und wie kam es dann bei dir, dieses Interesse für diese Zeit?
Naja, also ich habe 66 Abi gemacht, ich habe 68 angefangen zu studieren und ein wichtiger Gesichtspunkt für die 68er-Bewegung war ja die nicht aufgearbeitete Nazi-Zeit. Dann hieß der Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger, von dem sich herausgestellt hat, dass er in so einer Schnittstelle zwischen Goebbels und Göring im Propagandaministerium eine Rolle gespielt hat. Dann gab es vorher schon den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Und dann war allgemein die Frage an unsere Väter, nicht an die Mütter, an die Väter, was habt ihr denn damals gemacht? Und dann habe ich von meinem Vater erfahren, dass er sich beispielsweise, der war Pilot, für einen Kamikaze-Einsatz gemeldet hat. Zu meinem Glück hat er nicht geklappt, ich bin Jahrgang 47. Wenn er geklappt hätte, wäre ich nicht hier. Also von daher habe ich natürlich auch, was meine persönliche Geschichte angeht, allerhand Bezugspunkte.
Und in der 68er-Zeit, wie warst du da auch dann in der Studentenbewegung aktiv?
Ja, also ich war 69 im Studentenparlament für den SHB, Sozialdemokratischer Hochschulbund. Wir waren so der SDS, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund Leit. Wir waren so der kleine Bruder und habe mich dann später politisch verirrt, nämlich in die gleiche Richtung wie der Kretschmann. Ich war in der KSG, Kommunistische Studentengruppen, von 71, bis ich aufgehört habe zu studieren. Meine Frau, die ist ja 61, fragt mich, sag mal, warst du damals eigentlich bekloppt, als du dich in so eine stalinistische Sekte, wir waren wirklich eine stalinistische Sekte, rein verirrt hast. Wenn ich die Sachen lese, die ich damals geschrieben habe, denke ich auch, ich war ein anderer Mensch.
Aber, wie kannst du es dir erklären?
Ganz schwer. Es gibt ein paar objektive Gesichtspunkte. Also die Kulturrevolution beispielsweise war ja eine antiautoritäre Bewegung. Das waren wir auch. Jetzt wurde die Kulturrevolution aber losgetreten von Mao Zedong. Mao Zedong wiederum hat sich aus taktischen Gründen rückblickend mit Stalin verbündet. Also haben wir gedacht, wer für Mao ist, muss auch für Stalin sein. Und klapp ist die Falle zu. Und dann bist du im Grunde in einem geschlossenen Kommunikationskreis drin, also sektenartig, wo du nach außen gar keine Freundschaften mehr hast. Als ich rausgegangen bin, hatte ich keine Freunde mehr. Und die ich früher hatte, die haben mich nicht mehr gegrüßt. Also das war eine Häutung, die ich da erlebt habe, ist jetzt über 40 Jahre her. Aber das war ein markanter Einschnitt in meinem Leben.
Aber bist wieder rausgekommen? Wie hat es dann geklappt?
Naja, also erstmal bin ich von Tübingen nach Sindelfingen gezogen und da leben normale Menschen. Und dann kriegst du natürlich auch mal gesteckt, zum Beispiel über Eltern von Schülern und so weiter, dass das Leben sich anders irgendwie artikuliert als in irgendwelchen Zirkeln, die es in Tübingen gibt. Das war der entscheidende Punkt.
Raus aus der Blase. Und aber diese Zugehörigkeit zu diesem kommunistischen Bund hat das Lehrerdasein nicht verhindert. Gab keine radikalen Erlasse?
Doch, den gab es natürlich. Es gab von mir bloß nichts Schriftliches. Es kam einmal im August 1972 kam ein Herr vom Verfassungsschutz mit dem Namen Müller. Er hieß Müller. Stellte sich vor, ich bin der Herr Müller vom Verfassungsschutz. Und es gibt Zeugen dafür, dass ich am 21. Juni 1972 zwischen 11 und 12 Uhr Flugblätter zugunsten der RAF verteilt haben. Das war, wäre mein Todesurteil gewesen. Ich hatte allerdings ein relativ gutes Alibi. Ich hatte nämlich an diesem Tag zwischen 11 und 12 Germanistik-Staatsexamen. Und als ich das dem gesagt habe, hat er sich nicht mehr blicken lassen.
Brutal, aber so sind die ja vorgegangen und haben versucht, auch Opfer zu suchen.
Also wenn ich an dem Tag nicht Staatsexamen gehabt hätte, wäre ich kein Lehrer geworden, sondern, was weiß ich, Geschäftsführer in der Wäscherei oder sowas Ähnliches.
Aber das Lehramtsstudium, das hast du ja auf jeden Fall auch durch die ganzen politischen Irrungen und Wirrungen durchgezogen.
Ja, muss natürlich sagen, also ich gehöre zu einer Golden Generation, nicht was unsere Qualität angeht, sondern unsere Lebenschancen. Als ich Abi gemacht habe, gab es einen einzigen Numerus Clausus für Medizin. Da brauchtest du in Physik, Chemie und Biologie einen Gesamtdurchschnitt von 2,5. Wenn du den nicht hattest, kein Problem, dann hast du so lange Pharmazie studiert, bis Medizin ging. Und ich war der letzte Jahrgang, um wieder auf den Lehrer zurückzukommen, der einfach nur das Examen bestehen musste und danach eine Einstellungsgarantie bekommen hat. Zwei Jahre später wäre ich auch kein Lehrer geworden, weil ich eigentlich als Referendar ziemlich faul war. Das hat sich später aber dann geändert.
Da wurde dann aussortiert, oder was?
Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, was ich früher nicht gedacht hatte, dass Lehrer seien ein wahnsinnig wichtiger und spannender, jung erhaltender Beruf ist.
Und deine ursprüngliche Intention, warum Lehrer?
Ich habe mal angefangen mit Soziologie. 1968 haben alle Soziologie studiert. Dann wusste ich aber überhaupt nicht, was Soziologie ist. Wenn mich jemand gefragt hätte, was ist Soziologie, ich hätte es nicht gewusst. Und dann dachte ich mir, wirst Beamter. Wirklich, wirklich so banal, werd Beamter. Beamter, Lehrer, ja, also bin ich eigentlich, um auf Nummer sicher zu gehen, Lehrer geworden unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen, als ich das dann später angetreten habe. Also mir ging später überhaupt nicht mehr darum, ob ich abgesichert bin oder nicht, sondern ich fand damals schon ziemlich früh den Beruf enorm wichtig.
Aber eigentlich auch paradox, ne? Die beamtete Absicherung zu vereinen mit den radikalen gesellschaftlichen Umgestaltungsideen.
Naja, also der Staat war als damalige Sichtweise, der Staat war ja selber schuld, wenn er solche Nattern wie uns an seinem Busen nährt.
Das war, also man konnte sich da durchaus das alles legitimieren.
Ja, natürlich. Also wir haben auch gesagt, ein kommunistischer Stahlarbeiter oder Arbeiter bei Heckler und Koch, der macht seinen Beruf, verdient Geld und macht nebenher revolutionäre Arbeit. Das war für uns alle klar. Man muss natürlich dazu sagen, wenn du in so einer Blase lebst, gibt es auch nicht besonders viele Menschen, die mal nachbohren und sagen, ey, ist das eigentlich logisch, was wir uns gerade so zurechtlegen?
Hast du noch Kontakt zu Leuten aus der Zeit? Kennst du da noch welche?
Ja, ja, also etliche, die meisten natürlich sind auch schon in den 70er Jahren abgesprungen. Es gibt noch ein paar, die haben ihre tödliche Dosis ab, die sind nicht erreichbar.
Und die haben immer noch keine Freunde?
Die schon, die haben ihre Freunde. Aber möglicherweise, das weiß ich nicht, möglicherweise keine anderen. Während ich habe jetzt meine Freundschaft komplett zu 100% außerhalb davon.
Aber sie tun ja eigentlich auch wahrscheinlich niemandem wirklich weh. Zurück zu deinem Studium und deinen Fächern. Germanistik hast du schon gesagt und Geschichte war wahrscheinlich dann auch dabei.
Und Politik.
Und gerade die Geschichte, wenn wir jetzt dann auch nachher dann noch auf den Nationalsozialistischen Lehrerbund kommen und deine Forschung. Wie war der Unterschied von der Geschichte dann an der Uni im Vergleich auch zur Schulzeit?
Also du musst zum Beispiel, wenn du Geschichte studierst, brauchst du das große Latinum. Das ist sowas von bescheuert, weil du musst dann ein Pro-Seminar, also was machen, über lateinische Quellen im Mediavistik, mittelalterliche lateinische Quellen. Du machst im Unterricht überhaupt ganz wenig Mittelalter. Dann nimmst du so gut wie überhaupt keine mittelalterlichen Quellen und wenn, dann schon hundertprozentig keine auf Latein. Das heißt, das Geschichtsstudium geht komplett, wirklich komplett, also mindestens zu meiner Zeit, für heute weiß ich es nicht so genau, komplett an dem vorbei, was du im Unterricht tatsächlich brauchst und was wichtig ist.
Also wieder keinerlei Vorbereitung auf das eigentliche lehren.
Nein, und es gab ja auch, du musstest, um Gymnasiallehrer zu werden, brauchtest du entweder einen Schein in Philosophie oder einen Psychologie. Ich habe in Philosophie gemacht durch ein Gruppenreferat über das Verhältnis von Adorno und Horkheimer zur Marx'schen Mehrwerttheorie. Das war meine Qualifikation als Pädagoge. Und das, wenn dann Eltern in den ersten Jahren zu mir kamen und sagten, Sie als Pädagoge wissen doch sicher, dann musste ich innerlich entweder grinsen oder habe mich leicht geschämt, weil wir sind als Fachidioten in die Schule gekommen. Und dann hat sich herausgestellt, macht man das dann 35 Jahre so weiter oder versucht man die richtige Spur abzubiegen.
Das hast du dann alles selber angeeignet, Learning by Doing im Endeffekt.
Ja, und mit Freunden. Also es ist auch so, wir sind ja damals in ein Kollegium reingekommen, das war 1974 bei uns. Das waren ältere Kracher, jetzt waren die aber 45. Aber für uns unglaublich alt, noch ein paar mit Anzug und Krawatte und sowas. Und dann schließen sich die Jungen automatisch sehr schnell zusammen und wir haben uns gegenseitig dann auch getragen. Also wenn du allein in so ein Feld reinkommst und allein bleibst, dann gehst du ein. Oder wirst zum Schrat und Sektierer. Und zum Glück ist es an meisten Schulen so gewesen, dass es Gruppen von 8 bis 10 Lehrerinnen und Lehrer gab, die sich gegenseitig unterstützt haben.
So, dann auch abgrenzend, auch gegeneinander, so Gruppen gegeneinander, gab es dann das auch? Oder?
Es gab wenige, die dann gesagt, was wollen jetzt diese Jungen oder so. Es gab bei diesen mittelalterlichen Menschen relativ viele, die das irgendwie fasziniert hat. Oder die es mindestens, die sich aufgeschlossen gezeigt haben und gemerkt haben, dass wir nicht bloß Blödheimer sind. Und die versucht haben, auch dann Kontakt aufzunehmen oder mindestens so zu einer Kooperation mit uns zu kommen.
Aber nochmal zu den Studieninhalten. Da nichts, was du... Aus Geschichte, also war das wirklich alles so banal und nichts, wo du quasi dein Wissen auch nochmal vertiefen konntest?
In der Schule?
Nee, in der Uni. Hast du das alles, musstest du das alles quasi dann selber aneignen, wie du dann Geschichtsunterricht machst?
Ja. Also ich habe zum Beispiel bei Geier, wirklich ein guter Osteuropäer, was gemacht über Bismarcks Imperialismus in der Spätphase. Das macht schon ein halbes Jahr. Das spielt im Unterricht vielleicht anderthalb Stunden, wenn es hochkommt, eine Rolle. Oder du machst diese besagten mittelalterlichen Quellen. Dann habe ich was gemacht über Kroatien im Zweiten Weltkrieg. Das spielt im Alltag in der Schule praktisch überhaupt keine Rolle. Was du lernen kannst, ist natürlich exemplarisch zu sehen, wie man ein Thema angeht. Allerdings aus heutiger Sicht müsste das viel mehr noch didaktisch abgesichert werden, dass man dann nicht bloß sagt, wie war das denn in Kroatien mit dem Pavelic, sondern wie kann man das in der Schule vermitteln, in welchen Formen, Gruppenarbeit, Lernzirkel, Projektarbeit, also dass man nicht bloß mehr weiß, sondern auch dafür qualifiziert ist, wie man das dann an der Schule umsetzt. Das hat an der Uni damals 0, Josef stattgefunden.
Und ihr habt euch das dann angelesen, ja, als Kollegenkreis, oder gab es da auch noch Fortbildungen und ausprobiert, was funktioniert mit Schülern? Oder?
Ja, also erstmal gibt es Fortbildungen, aber es gibt natürlich die Wirklichkeit. Du wirst mit Kids konfrontiert. Ich kam rein in die 7. Klasse, frisch von der Uni, und da saßen lauter 12-Jährige, und da habe ich als erstes den Stundenplan vorgelesen mit Namen, die ich nicht kannte. Ich war am ersten Tag an der Schule, und da jubelten die oder fingen an rumzuheulen, und dann merkst du, das geht, du hast nicht in erster Linie mit Lernwilligen zu tun, sondern mit jungen Menschen. Und es geht mindestens genauso viel darum, die persönlich vorwärts zu bringen, wie denen jetzt beizubringen, wie der 30-jährige Krieg abgelaufen ist.
Also schon eine gewisse Distanz zu Lehrplaninhalten hast du gleich an deinem ersten Lehrertag auch entwickelt?
Na, ersten Lehrertag nicht, aber in den ersten paar Lehrerjahren. Und ich habe den Lehrplan eigentlich mehr als Anregung verstanden.
Aber musst die Inhalte durchmachen und deine Schüler sollen ja auch bestehen.
Ja, es gibt nur eine einzige Ausnahme. Das ist, wenn du einen Geschichtsleistungskurs hast oder heute Profilfach, da gibt es ein schriftliches Abitur, da werden die Themen zentral vorgegeben. Das musst du machen, wenn du es nicht machst, sind deine Schüler die Angeschmierten. Alles andere, sagen wir, 9., 10. Klasse kommt im Abitur überhaupt nicht dran. Und auch in der Oberstufe, wenn es nicht so das vierstündige Fach ist, suchst du in der Prüfung die Themen selber raus. So, also man hat LehrerInnen haben einen deshalb sehr schönen Beruf, weil sie enorm viel Freiheit haben. Und sie haben bloß haben auch die Möglichkeit, sich die Freiheit zu nehmen. Sie müssen es bloß machen.
Und da kannst du dann auch, je nach Klasse, wie es funktioniert, was die interessiert, dass die Themen eben so auswählen.
Ja, also es gibt natürlich eine Richtschnur. Also du hast zum Beispiel auch Eltern, die ein Geschichtsbuch zu Hause, das Geschichtsbuch angucken, sagen sie, da ist jetzt zum Beispiel amerikanischer Unabhängigkeitskrieg dran oder Siebenjähriger Krieg und sie machen die ganze Zeit nach 1945. Das kannst du auch nicht machen. Also es ist schon eine grobe Orientierung am Lehrplan. Viel wichtiger ist die Frage, wie du das machst. Ob du das von der Tafel abschreiben lässt und in der nächsten Klassenarbeit abfragst oder ob du Formen findest, wie zum Beispiel Gruppenarbeit oder Projektarbeit, wo die eben nicht bloß Stoff lernen, sondern auch lernen, wie man interagiert, wie man seine Stärken feststellt, wie man seine Schwächen minimiert und sowas.
Was hast du da herausgefunden? Was hat bei dir da am besten funktioniert?
Also ich habe mit Schülern am Goldberg-Gymnasium 7 Bücher gemacht über Sindelfinger-Geschichte.
Also richtig dann gedruckt, nochmal so ein Projekt, Prozess.
Ja, also beispielsweise das Goldberg-Gymnasium Sindelfingen, wo ich dann Lehrer war ab 1974, war die erste Schule in Deutschland, die nach Adolf Hitler benannt war. 21. April 1933. Als ich an die Schule kam, wurde das komplett kamufliert. Man hat dann in der Lehrerbibliothek ein paar Mal so Eindrucke gefunden, so Stempel. Goldberg Oberschule für Jungen. Ach, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Es war die erste Schule in Deutschland, die nach Hitler benannt war. Wir haben es rausgekriegt. Übrigens, der Mensch, der die Schule danach benannt hat, Max Luib, war Kreisleiter der NSDAP und Lehrer damals am Goldberg, in den letzten Kriegstagen in Ravensburg Oberbürgermeister und hat gesagt, wer weiße Fahnen raushängt, wird erschossen. Dieser Max Luib wurde dann entnazifiziert als Mitläufer. So, also und wenn du sowas mit Schülern machst, dann lernen die sehr viel mehr und viel nachhaltiger, als wenn sie es nach der Klassenarbeit wieder vergessen.
Du hast als Schüler quasi nur nach dem Ersten Weltkrieg aufgehört zu lernen. Jetzt heutige Schülergenerationen erzählen ja immer von, es würde nur um den Zweiten Weltkrieg gehen. Was kannst du da aus der Praxis sagen?
Ja, also wenn die Nazizeit kommt, sind nicht alle begeistert. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es auch in Medien so weiter eine Rolle spielt. Der zweite Grund ist, alle haben schon mal unheimlich viele Bilder gesehen mit Leichenbergen oder Panzer, die irgendwie durch die russische Steppe donnern. Aber Hintergründe, zum Beispiel wenn du heute in der Schulklasse sagst, denn die Deutschen haben ja den Hitler gewählt. Stimmen dir alle zu. Stimmt, er ist nicht gewählt worden, er ist ernannt worden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die NSDAP wieder am absteigenden Ast war, 33% hatte, hat der Hindenburg noch den Hitler ernannt. Wie haben sich die Deutschen zu den Juden-Pogromen verhalten? Also solche Sachen kriegst du im Fernsehen viel weniger mit oder auch in Familiengesprächen. Und deshalb ist es wichtig, da einen richtigen Zugang zu finden. Unter anderem auch dadurch, dass man auf Leute zu sprechen kommt, die keine Nazis gewesen sind. Weil wenn du dich an irgendwas hochziehen willst, dann natürlich nicht an Goebbels oder Himmler, sondern an Geschwister Scholl beispielsweise.
Und da hast du dann auch positive Reaktionen erlebt, wenn das Thema kommt, ist erstmal Buhrufe angesagt und wenn du es gut aufziehst.
Dann Standing Ovations, ganz klar. Nein, als Lehrer muss man da nicht allzu viel positive Reaktionen erwarten.
Aber durchaus auch Verständnis und Erkenntnis.
Zumindest. Ja, und vor allem wichtig, dass es nachhaltig ist. Also kennt ihr den Ausdruck Bulimie lernen?
Ja, vor das der heißt, Arbeit reinfressen
und dann rauskotzen und dann ist es weg. Und das ist völliger Schwachsinn und von daher ist es viel wichtiger, mehr zu wiederholen, wo legt man viel weniger zu machen, dafür Schwerpunkte zu legen. Und dann musst du natürlich auswählen. Also ich habe beispielsweise in den letzten Jahren mich ganz viel beschäftigt, also nicht im Unterricht beschäftigt, mit gescheiterten Freiheitskämpfern. Also was waren das für Leute, die das Ende des Krieges nicht überlebt haben? Deren Biografie, was haben die gemacht, was hat die unterschieden von anderen, mit welchen Ängsten hatten die zu kämpfen? Weil das ist ja wirklich Zivilcourage in enorm schwierigen Zeiten. Und dann kann man sagen, ey Leute, und bei uns ist praktisch kostenlos, also ein bisschen Arsch hoch, das geht auch bei euch.
Kannst du ein Beispiel nennen für einen der Freiheitskämpfer? Elser?
Ja, Elser beispielsweise. Oder Gerda Eisenhardt aus Sindelfingen, in Tübingen gestorben ist. Gerda Eisenhardt hat mit ihrem Mann in Sindelfingen 72 französischen Kriegsgefangenen zur Flucht verholfen. So. Und das geht überhaupt nicht. Dann stellte sie aber raus, es gab so ein kompliziertes Durchschleusesystem nach Frankreich. Die brauchten bloß alle, weil die mit dem Zug nach Frankreich zurückfuhren, die Kriegsgefangenen, Anzug. Du bist damals im Fernreisezug im Anzug gefahren. Und die Gerda Eisenhardt hat es geschafft, aus bekannten Sindelfinger Familien 72 Anzüge rauszuleiern. Die Männer waren ja meistens im Krieg, aber die Frauen haben es gegeben und sagt, niemand hat gefragt, warum ich es will. Alle haben geahnt, da ist irgendwas. Sie haben es rausgegeben. Das heißt, wenn man dann dieses pauschale Bild bisher hatte, alle Deutschen waren Nazis und so weiter. Allein 72 Sindelfinger Familien, die den Anzug rausrücken, zeigt, die waren schon mal dagegen und haben selber auch was riskiert.
Solche Geschichten, die reißen es dann raus und an denen kann man sich ja auch wahrscheinlich als Lehrer auch ein bisschen hochziehen,
ja,
oder?
Ja, es ist so viel schöner zu sehen, wie Menschen, wir können nachher nochmal auf Julia Meyer zu sprechen kommen oder Julius Staatsmann oder Karl Klett in Tübingen, was das für Leute waren, die dagegen gehalten haben.
Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wie hast du da angefangen zu forschen, auch gerade hier in Tübingen?
Na, wie ich drauf gekommen bin, erstmal angefixt bin ich durch diese Geschichte Goldberg-Gymnasium Sindelfingen, die erste Adolf-Hitler-Schule. Die Nazi-Zeit hat mich schon eigentlich schon immer fasziniert. Und dann gibt's noch die Aura des Unerforschten. Also es ist ungefähr so, wie wenn du auf der Schwäbischen Alb rumläufst und merkst, da ist eine Höhle, da ist noch keiner reingestiegen. Und in Tübingen ist über die Nazi-Zeit ganz viel erforscht worden, glücklicherweise, mit einem blinden Fleck, und das ist der NS-Lehrerbund. Und das war für mich diese Höhle auf der Alp, in die noch niemand runtergestiegen ist. Und jetzt war ich drin. Also, sag mal, die ersten 50 Meter habe ich jetzt kennengelernt.
Warum ist da nichts passiert? Haben die Schulen kein Interesse gehabt? Niemand anders irgendwo angefangen mal damit? Das lässt sich ja schwierig, ne, zu erklären.
Ja, also es gibt schon eine Untersuchung von 1988 mit Uziekle. Da ging es um die Lehrinhalte, also wie im Deutschunterricht, Sport und so weiter gemacht wurde. Aber um die Lehrer selber hat sich niemand gekümmert, vielleicht weil es keinen Lehrer oder keinen anderen bisher interessiert hat. Das hätte auch anders kommen können. Woanders ist es auch passiert, in Hamburg zum Beispiel, in Tübingen nicht. Das ist eigentlich reiner Zufall. Oder eine andere Erklärung, die Weltgeschichte hat auf mich gewartet.
Ja, wie bist du da vorgegangen? Was waren deine Quellen auch? Wo hast du die gefunden?
Ich hatte früher schon, habe ich erzählt vorher, mit Schülern öfters was gemacht. Und da gibt es ein paar Sachen. Also du guckst ins Stadtarchiv Tübingen, die wirklich sehr geholfen haben. Und da findest du die Verzeichnisse der einzelnen Schulen. Also Uhland-Gymnasium beispielsweise hat 70 Mappen. Und das ist jetzt allerdings wie Goldsuchen am Yukon in Alaska. Also du findest alle 2 Stunden mal einen Goldklumpen. Du musst durchwühlen. Du weißt vorher nicht, ob das überhaupt eine hohle Nuss ist oder nicht. Und dann findest du was. Und irgendwann bauen sich dann auch bei dir im Kopf Verbindungen auf, weil du mit dem Namen und der Organisation und dem Jahr und so weiter was in Verbindung bringen kannst. Das andere ist dann, es gibt in Ludwigsburg und Stuttgart und Sigmaringen gibt es auch noch allerhand Sachen. Entnazifizierungsakten von Lehrern nach dem Krieg oder die Personalakten von Lehrern. Also es ist aber wirklich eine Puzzlearbeit. Ist es Puzzle oder Puzzle? Wie sagt ihr?
Ich sag Puzzle.
Also Puzzlearbeit.
Fleißarbeit, und du musst dann zusammen fügen und zusammenfinden, weil wenn du eine Entnazifizierungsbescheinigung hast, dann brauchst du ja nochmal das Gegenteil.
Naja, also du kriegst, jetzt nehmen wir beispielsweise mal Gotthold Griesinger. Gotthold Griesinger war hier die längste Zeit der Chef des NS-Lehrerbundes. Der hat eine Personalakte. Da steht alles drin, wie er beruflich angefangen hat. Er ist ja 1880 gewesen und ist dann pensioniert worden, 45, seine Laufbahn. Und es gibt eine Entnazifizierungsakte mit den berühmten 131 Fragen. Waren Sie Mitglied der NSDAP, waren Sie Mitglied der SA und so weiter. Und dann müssen Sie das angeben mit Jahreszahlen. Und spannend ist, dann gibt es noch Beurteilungen von Polizei, Einwohnermeldeamt, Nachbarn, die über den oder Kollegen, die über den Menschen was aussagen. Und allmählich formt sich dann so ein Netz zusammen, das sich immer mehr verdichtet, sodass man sagen kann, jetzt habe ich es ungefähr kapiert.
Was war der NS-Lehrerbund eigentlich genau?
Also das war eine seltsame Organisation. Der NS-Lehrerbund war der politische Arm der NSDAP an den Schulen mit zwei Phasen. Vor 1933 sollte er, und jetzt wörtlich, das Abgleiten der deutschen Jugend in Demokratie und Pazifismus verhindern. Das Abgleiten der deutschen Jugend in Demokratie und Pazifismus verhindern und sollte auch auf die Eltern losgehen. Also er wollte das dazu beitragen, dass der Hitler an die Macht kommt. Als der Hitler an die Macht kam, hat eine neue Aufgabe gehabt, nämlich Kriegsvorbereitung. Er sollte die Jungen zu künftigen Helden erziehen und die Mädchen zu Müttern künftiger Helden. Das war dann die Aufgabe, die den Lehrern übertragen worden ist. Also offiziell. Inwiefern das dann im Einzelnen passiert ist, das ist eine ganz andere Frage.
Und wie groß war die Reichweite? Wie viel war man da automatisch Zwangsmitglied? Muss man da ideologisch gefestigt sein?
Nein, also vor dem Krieg waren, vor 1933 waren schon 90% der Lehrer in zig Lehrerverbänden, also wie heute die GEW oder Philologenverband. Diese Lehrerverbände sind 1933 alle aufgesogen worden, gleichgeschaltet vom NS-Lehrerbund. Aber vorher, und dann sind ganz viele, die hätten ja austreten können, ganz viele aber im NS-Lehrerbund geblieben. Und zwar deshalb, weil die hatten in den Jahrzehnten vorher schon Leistungen angespart. Meinetwegen im deutschen Lehrerverein, dann kannst du Urlaub machen. Du hast Beiträge gezahlt. Du kriegst Krankenkassenbeiträge, du kriegst Sterbehilfe und sowas. Und wenn die aus dem NS-Lehrerbund rausgegangen wären, dann wären diese ganzen Leistungen im Eimer gewesen. Und das ist ein ganz simpler Grund. Also im Kreis Tübingen gab es zwei Leute, die nicht im NS-Lehrerbund waren. Zwei.
Ganz schön hart, ganz schön flächendeckend. Aber das waren nicht alles dann überzeugte Nazis.
Nein. Mitglied im NS-Lehrerbund zu sein, heißt praktisch nichts. Das ging vom härtesten Nazi, und da gab es auch etliche, bis zu Julie Meyer. Julie Meyer hat 1933, war Lehrer an einer Frauenarbeitsschule, 1933 einen Kommunisten paar Wochen lang versteckt gehabt in ihrer Wohnung. Sie war selber nicht Kommunistin, nicht Mitglied der Partei, aber Kommunistin. Das ist dann 37 aufgeflogen, dass sie den versteckt hat, dann ist sie aus dem Beruf rausgeflogen. Die Julie Meyer war Mitglied eines Lehrerbund. Oder Julius Staatsmann aus Hagelloch hat sich für die SPD stark gemacht. Hagelloch war damals ein stark sozialdemokratischer Ort, glaubt man heute auch nicht so. Er war. Der Julius Meyer wurde auf den KZ Heuberg verschleppt, war Mitglied im NS-Lehrerbund. Also du hast die gesamte Bandbreite.
Also Täter wie Opfer sind da auch mit dabei gewesen. Ja,
Opfer gab es natürlich sehr wenige. Täter im engeren Sinne gab es auch wirklich sehr wenige, aber es gab mehr oder weniger gefügige, bereitwillige, womöglich übereifrige.
Was war das Überraschendste, was du rausgefunden hast bei deinen Forschungen?
Das Überraschendste war, das, was ich gerade gesagt habe, dass die Mitgliedschaft eigentlich nichts besagt, weil es gibt so und so viele Biografien, es gibt noch ein paar andere, wo du weißt, das waren glasklare Hitlergegner und waren Mitglied im NS-Lehrerbund. Übrigens, was die Schüler haben ja auch bei den Nazis mitgekriegt, ob jemand Nazi-Lehrer war oder nicht. Und zwar anhand des Hitlergrußes. Hitlergruß war ab Juli 1933 Pflicht. Den konnte man aber unterschiedlich ausführen. Man kommt ins Klassenzimmer rein, kommt mit Hitler! Oder es gibt zum Beispiel von einem überliefert, ein katholischer Theologe, der hat zwei Finger gehoben, irgendwas gemurmelt und mit in Ewigkeit Amen aufgehört. Das war sein Hitlergruß. Und das haben die Kids natürlich mitgekriegt.
Und sowas stand auch in den Quellen.
Ja. Es gibt Schülererinnerungen. Also wenn du dann beispielsweise von irgendjemand von der Klasse was findest, dann schreibt man auch Leute an. Also das Angraben von Zeitzeugen ist enorm wichtig, weil das wirkliche Leben hat sich ja nicht in den Akten abgespielt, sondern in Klassenzimmern und so, und da gibt es Erinnerungen. Wobei die Erinnerungen können auch täuschen, das weiß jeder, es gibt eine Legende. Aber wenn man von Lehrern sagt, die waren anständig, beispielsweise Otto Binder war Schulleiter am U-Land. Wenn man sagt, der war anständig und das hält sich bei Klassen über Jahrzehnte, dann kann das kein Schwein gewesen sein, weil sonst wäre diese Konsistenz nicht da gewesen.
Und wie viele Zeitzeugen hast du da noch gefunden?
In unterschiedlicher Intensität vielleicht 30. Frühere Kollegin von mir war, also am Goldberg-Gymnasium, war am Schülerin am Wildermuth-Gymnasium. Dann habe ich gefunden, 1944 mussten alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Schule mit einer Lehrer zusammen 24 Stunden Wache schieben, falls ein Bombenangriff kommt. Und sie sagt, sie war da eingesetzt. Dann hast du 24 Stunden Zeit, läufst ein bisschen rum und siehst, unterm Dach sind unheimlich viele Kindersärge aufgebaut. Also nicht mit Leichen drin, sondern die haben schon vorgearbeitet und haben gesagt, bei uns werden so und so viel umkommen. Kindersärge. Wenn du ein 16-jähriges Mädchen bist, ist das natürlich ein Schock. Dann war das der Tag, wo der Bombenangriff auf Tübingen war, wo das U-Landhaus zerstört wurde. Und sagt, wir haben die Einschläge ganz gehört. Unser Lehrer, sie weiß leider nicht mehr, wer es war, hat uns in den Keller geschickt. Das hätte eigentlich nicht tun dürfen. Die mussten ja gucken oben, die waren ja nicht da, um sich selber zu schützen, sondern um da irgendwie rumzuhirschen und was zu machen. Er hat sie in den Keller geschickt, aber die Tochter vom Hausmeister hat einen furchtbaren Schreikrampf gekriegt. Und wenn du sowas erfährst, stellst du dir natürlich was anderes vor als März 44, 55 amerikanische Flugzeuge schmeißen 800 Tonnen Bomben oder sowas ab.
So war das über Tübingen. Mhm. So viel, weil Tübingen ist ja eigentlich noch sehr verschont geblieben vom Krieg.
Ja, also wenn du durch Tübingen, das sagt man immer, wenn man auswärtige oder ausländische Freunde durch Tübingen führt, im Unterschied zu anderen Städten ist das hier alles noch original. Ja, Tübingen ist zweimal, glaube ich, ist zweimal bombardiert worden.
Aber trotzdem eben viele Tonnen von Bomben und...
Ja. Was es bei so einem Jungen, bei dem Kind, das den Schreikampf kriegt, auslöst, weiß man auch nicht.
Was hast du noch alles über das System des NS-Lehrerbundes rausgefunden? Auch eben, wie hat es funktioniert, diese Erziehung zu Heldinnen und Helden? Was war da von Gedanke oder von System, von der Didaktik dahinter?
Naja, also erstmal hatte der NS-Lehrerbund kein eigenes pädagogisches System entwickelt. Die hatten ein paar Versatzstücke. Also beispielsweise gibt es Lager für die Schüler des Kepler-Gymnasiums mit straffster militärischer Ordnung. Und dann gibt es auch, das war klasse, da sieht man den Tagesplan, Ablauf. Da steht drauf, 6 Uhr wecken, 6.30 Uhr Frühstück. Das hat dann jemand durchgestrichen und handschriftlich drüber Frühsport. Der Mensch, der das mit dem Frühstück geschrieben hat, der hatte gar nicht gemerkt, in welchen Zeiten man ist. Bei den Nazis gibt es eben kein Frühstück, sondern Frühsport. Und da mussten die Schüler alle durch und dann wurden auch nur Lehrer, die den Nationalsozialismus voll und ganz leben, als Leiter angefordert. Und wenn du die Namen siehst, dann siehst du beispielsweise wieder, wer in welcher Schule wie intensiv gewesen ist. Die Lehrer selber mussten alle mal 2 oder 3 Wochen ins Lehrerlager Jungborn, heißt das, bei Nürtingen. Und da hatten sie gleich einen Schwachsinn mit morgens aufstehen, Frühsport, Vorträge, Geschichte auf rassischer Grundlage, nachmittags Geländesport, abends gemeinschaftliches Singen, 10 Uhr Bettruhe. Und zwar für ausdrücklich vom Junglehrer bis zum Oberstudiendirektor, alle durch den gleichen Dreck geschleift, hieß es dann. Bei uns werden alle durch den gleichen Dreck geschleift. So. Inwiefern die Einzelnen sich dem entzogen haben oder mitgemacht, das lässt sich aus den Unterlagen eben praktisch nicht ganz wenig entnehmen, wenn jemand gerüffelt wird, das gibt's. Der ist nicht voll auf Linie. Aber das lässt sich eigentlich nur durch die Zeit zeugen. Feststellen, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu spät gekommen.
Da sind auch viele Schülerinnen und Schüler schon weggestorben.
Oder sie wissen es nicht mehr.
Dann die einzelnen Lehrer. Aber es ist trotzdem etwas, eben ein blinder Fleck war es. Und jetzt hast du mal angefangen, das zu beleuchten.
Ja, jetzt ist er etwas erhellt, der blinde Fleck. Es ist noch nicht durch. Ich habe gerade gesagt, wir kriegen, weil die Zeitzeugenberichte so knapp sind, die Akten sind, habe ich glaube ich ausstudiert, aber wird an dieses Thema nicht mehr richtig rangehen. Es ist einfach schlicht zu spät.
Wie siehst du das? Müsste da von den Schulen auch noch mehr Eigeninitiative kommen? Man hört es ja immer wieder auch von Fußballvereinen oder von anderen Institutionen, die Eigenaufklärung in dieser Sache betreiben.
Naja, also Eigenlob, wir haben das am Goldberg-Gymnasium Sindelfingen gemacht. In den Tübinger Schulen ist es meines Wissens bisher nicht passiert. Es ist aber auch so, dass natürlich, sagen wir, BND oder Auswärtiges Amt, wo das jetzt gemacht worden ist, wirklich fette Nazis nach dem Krieg wieder drin saßen. In den Schulen ist es meistens sehr viel unspektakulärer vor sich gegangen. Und das waren ja zum Beispiel beim BND oder Auswärtigen Amt, sind professionelle Historiker für ein paar hunderttausend Euro dran gesetzt worden. Das machen die Schulen natürlich nicht. Da bräuchtest du Leute, die selber interessiert, und die hast du oder hast du nicht. In dem Fall hat man sie nicht.
Hast du irgendwelche Geschichten rausbekommen, wo klare, also stramme Nazis dann hinterher auch nochmal auf Schüler losgelassen worden sind?
Richtig stramme Nazis nicht. Es gab zwei Schulleiter in Tübingen, die nur dadurch, dass sie Nazis waren, also eindeutig Nazis waren, stramm weiß ich nicht, aber eindeutig, die wurden als Schulleiter abserviert. Einer wurde dann später wieder Schulleiter in Calw und der andere kam ans Wildermuth-Gymnasium mit dem Titel Oberstudiendirektor, war aber der normale Lehrer. Er hat bloß die Bezahlung des Oberstudiendirektors gekriegt. Andere sonst nicht. Es gab eine Geschichte, 1945 ging es um die Frage, wer wird Schulleiter am Kepler-Gymnasium, und da gab es einen Streit zwischen Martin Brunnmiller und Friedrich Eppensteiner. Martin Brunnmiller war ein Bauernkind aus Wurmlingen, der war Schulleiter gewesen in Oberndorf, Kreis Rottweil, wurde abserviert, weil er kein Hitlerbild aufgehängt hat und auch nicht mit Heitler gegrüßt hat. Den haben die Franzosen 1945 dann zum Schulleiter am Kepler ernannt. Dann hat sich Friedrich Eppensteiner beschwert, er sei der größere Nazi-Gegner gewesen, bis die Eltern festgestellt haben und sich gemeldet haben und gesagt, der hat doch immer den nationalpolitischen Unterricht gemacht. Und dann solche Sachen wie Humor als deutsche Soldatentugend, die Adolf Hitler als Geschenk der Geschichte, unerschütterliches Soldatentum. Und dann ist es der Eppensteiner nicht geworden. Der hat sich dann pensionieren lassen, hat sich dann aber in Tübingen später einen Ruf erarbeitet als Kommentator sämtlicher Bauwerke und sonstigen Ereignisse.
Also dann auch quasi auf einer anderen Ebene.
Aha.
Die Uni war ja sehr stramm, Rechts- und Rasseforschung und so gleich von Anfang an. Kann man da bei den Schulen ähnliche Schlüsse ziehen?
Also die Uni war natürlich auch dadurch, dass die Uni war ja schon in Anführungszeichen judenfrei vor 1933. Da gab es noch einen Assistenten, den sie dann rausgeschmissen haben. An den Schulen war es unterschiedlich. Also beispielsweise gibt es immer noch die Unterlagen über die Schulabschlussfeiern. Und da gibt es von 1934 von der Silcher-Schule, Volksschule, und vom Wildermuth-Gymnasium. Einen Tag auseinander. An der Silcher-Volksschule die ganze Zeit Märsche und Wir vor Verdun und militaristisch. 1934 am Wildermuth-Gymnasium heißt in einem Ding, dich Jehova will ich preisen. 1934. Auf dem Programm kein einziges Nazi-Thema. Nicht mal so ein ritueller Dank an Hitler oder so. Das hängt damit zusammen, dass der eine Schulleiter, Dr. Wilz am Wildermuth-Gymnasium, mindestens kein Hitler-Freund war. Und an der Silcher Volksschule hat einer durchgegriffen. Also es gab auch da große Unterschiede und es gab auch in der Nazizeit relativ viel Spielräume, nicht relativ viel, aber einige Spielräume, wie stark man da mitmachen muss.
Wie präsent das ist. Hast du dann auch noch was rausgefunden, was jüdische Schüler oder jüdische Lehrer angeht?
Jüdische Lehrer gab es nicht. Jüdische Schüler, es gibt, es gab zwei jüdische Schüler am Uhland-Gymnasium noch und ich habe bloß eine Sache gefunden, wo der Otto Binder, also dieser anständige Schulleiter, 1933 sagt, wir haben ja einen jüdischen, es soll ein jüdischer Schüler zu uns kommen aus Frankreich. Und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, bittet das Kultministerium um Anweisung oder Tipp. Was daraus geworden ist, weiß man nicht. Ansonsten ist das Schicksal der jüdischen Schüler in Tübingen also weitgehend unbekannt. Es sind halt viele mit ihren Eltern dann in die USA ausgewandert.
Emigration, aber jetzt auch keine dokumentierten Deportationen.
Es gibt die, wie heißt es nochmal, Ruth Marx, da weiß ich aber nicht, ich habe die in keiner Unterlage gefunden, an welcher Schule die gewesen ist. Das ist auch, einer der blinden Flecke bei mir. Ich habe mich in erster Linie um die Schulen gekümmert, sondern um die Lehrer. Also das Lehrerbund, ja.
Und das ist dann auch ein bisschen abgehoben von den einzelnen Schulen, weil die eben separate Ausbildungs... Lager hatten auch.
Also du guckst natürlich schon innerhalb der Schulen, weil du hast die Schulakten und da siehst du, welche Lehrer da besonders aktiv sind und welche praktisch nicht auftauchen. Über die Schüler, um die Schüler selber, um die Schüler, es wäre ein benachbartes Thema, aber nicht das gleiche, habe ich mich jetzt, muss ich es peinlicherweise gestehen, nicht gekümmert.
Ja, aber du bist ja als Einzelperson dann so ein großes Thema noch zu erforschen, da musst du ja irgendwo auch deine Grenzen setzen. Ja, ja. Was ist sonst noch so ein Fazit, nochmal, was du aus dieser Forschungsarbeit für dich auch mitnimmst?
Ich nehme mit, dass ich ziemlich Gegenwind bekommen habe, nämlich die GEW Hochschulgruppe Heidelberg findet meine Untersuchung absolut verharmlosend, weil ich hätte die antisemitische Hetze der Lehrer nicht berücksichtigt und auch die Fortsetzung eines Lehrerbunds in der Lehrergewerkschaft GEW nicht entsprechend berücksichtigt. Das finde ich deshalb wieder klasse, weil wenn ich vorher schon weiß, auf was das Ergebnis rausläuft, dann brauche ich keine Lokalgeschichte mehr machen. Also die haben keine Ahnung von Tübingen, aber wissen, in Tübingen haben die Lehrer antisemitische Hetze betrieben, was vermutlich auch stimmt, aber das ist nicht dokumentiert. Aber das Spannende an Lokalgeschichte heißt ja, es ist was im Großen passiert in ganz Deutschland. Wie hat sich das im Einzelnen, im Ort oder in den Schulen oder in den einzelnen Menschen wiedergespiegelt oder nicht wiedergespiegelt? Und wenn dann Leute kommen und sagen, wir haben schon, das und das muss aber drinstehen, sonst ist es falsch, dann kann ich so Lokalgeschichte eigentlich auch wieder lassen.
Hast du dazu Stellung bezogen dann?
Ja, ich fordere sie zu einem Streitgespräch raus und mal sehen, ob sie mitmachen.
Und wie kannst du Tübingen jetzt einordnen im Vergleich auch zu Sindelfingen, wo du ja Lehrer warst, oder auch zu anderen Städten?
Und Ulm. Also ich war in Ulm, habe in Ulm Abi gemacht und habe mich da auch mit der Schule beschäftigt, weil eine Schülergruppe, die Weiße Rose unterstützt hat, an der Schule Abi gemacht hat. Oder nicht Abi gemacht hat, sie wurden vorher von Freisler verknackt. Tübingen ist Mittelfeld. Aber Mittelfeld heißt auch, es gibt eine Bandbreite zwischen Anständigen und Fanatikern.
Also Durchschnitt sozusagen.
Tübingen ist in diesem Fall Durchschnitt. Und dann muss man sagen, zum eigentlich auch tröstlich, dass sie da nicht auch in der Spitzengruppe ist.
Wie und, bei der Uni.
Ja.
Wie geht's weiter? Was machst du gerade jetzt in dem Bereich nochmal als pensionierter Lehrer? Ist es dein neues Steckenpferd?
Nee, nicht als pensionierter Lehrer. Das mache ich ja schon fast 40 Jahre. Nicht als pensionierter Lehrer, sondern als ehemaliger Angehöriger der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg. Ich war von 1966 bis 1968 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Und da hieß es immer so unter der Hand über unsere Polizeiführer, die waren bei der SS. Das recherchiere ich jetzt. Und sie waren mindestens bei der SS. Also der Oberste gegen den obersten Polizeichef von Baden-Württemberg, Bereitschaftspolizeichef Baden-Württemberg, hat man 1967 bis 70 ermittelt wegen Massakern in Italien. der war verantwortlich für die Ausbildung von ein paar tausend jungen Polizisten. Ja. Da bin ich dran. Es hat übrigens für mich die Zeit einen biografischen Bruch gebracht, weil der Mutschler war der Chef in Göppingen, wo es auch hieß SS-Mann. Der kam mal zu meinen, da stand eine Gruppe vor der Kantine und dann kam der Mutschler und sagte zu meinem Freund Gerhard Frana: Nehmen Sie gefälligst Jacken zusammen, wenn Sie mit mir reden. Und dann sagte der Frana: Jawohl, SS-Bubi. Alle erstarrt und der Mutschler ist weggelaufen. Der hat sich verpisst. Und das war für mich wirklich so ein Zeichen. Einen Monat später habe ich angefangen zu studieren. Ey, man kann sich wehren.
Das war im Prinzip ein Eingeständnis, oder?
Wenn er ja, das ja, nicht ja, ja. Als er bei der SS war, war klar, was er gemacht hat, will ich gerade rauskriegen. SS-Regiment 18 und 13 war er drin. Ich gehe nachher in die UB und liste nochmal nach. Aber dass man so eine Geschichte, wo du sagst, du kriegst ja 3 Monate Karzer oder irgendwas und er verpisst sich, der haut ab. Das war für uns alle wirklich ein Erweckungs- und Ermutigungserlebnis ersten Grades.
Ein Held sozusagen.
Ja, der hat Frana. Das Komische ist, ich habe ihn vor einem halben Jahr mal angerufen, der weiß es nicht mehr. Ist auch Biografie. Für mich, ich werde es nie vergessen und er weiß es, er hat es selber gemacht, er weiß es nicht mehr.
So funktioniert auch dann Erinnerung und
ja,
Verdrängung.
Ja.
Also jetzt geht es um die Bereitschaftspolizei in Göppingen, um die damalige Führung und was da rauskommt. Gibt es da dann jetzt bei den Schulen, hast du da Unterstützung gekriegt oder hast du da, wenn du sagst Gegenwind nach der Veröffentlichung, kann es da auch davor schon Leute geben, die irgendwie lieber auch weiter den Mantel des Schweigens rüberdecken wollen? Oder?
Eigentlich nicht. Also ich habe natürlich auch die Bereitschaftspolizei angeschrieben und sage, ich hätte gern Unterlagen über die 7 Leute, um die es geht. Und da wollen die von mir wissen, wer ich bin, in welchem Zusammenhang ich das mache. Das ist Datenschutz, das ist völlig klar. Und ich habe ihnen dann aber geschrieben, erstmal, die sind alle über 100, wären alle über 100 Jahre alt. Zweitens ist natürlich ein enorm wichtiges Thema von öffentlichem Interesse, ob Leute, die in den 60er Jahren Polizisten ausgebildet haben, früher selber Kriegsverbrecher gewesen sind oder nicht. Und da bin ich optimistisch, dass die Polizei mir die Unterlagen rausrückt.
Und was passiert dann mit den Ergebnissen? Jetzt hast du einen Vortrag gehalten gehabt. Gibt es auch eine Veröffentlichung dazu über den NS-Lehrerbund in Tübingen?
Ja, es gab schon. Also es wird jetzt, danke. Jingle, Werbung. Demnächst kommen die Tübinger Blätter raus und da gibt es einen Artikel über den NS-Lehrerbund drin.
Da hast du deine Nachforschung dann nochmal
verschriftlicht. Ja, kurz und best of NS-Lehrerbund. Tübinger Blätter.
Ja, wo eben auch Lokalgeschichte in regelmäßiger, einmal, zweimal im Jahr oder so kommen die,
glaube
ich,
raus. Einmal im Jahr,
ja. Vielen Dank, dass du da warst, Michael Kuckenburg.
Ja, danke für die Rückführung durch spannende Fragen.
Ja, sehr, sehr, sehr viele spannende Inhalte eben mit dem Lokalbezug auch und ausführlichst. Ja, danke und viel Glück noch bei den weiteren Forschungen.
Und euch allen Zuhörenden weiterhin, macht's gut.